Ja, das war die Faubel & Co. Nachfolger GmbH und die Bender GmbH und Co. KG, die in der Kategorie Innovation. Herr Ministerpräsident, bleiben Sie gleich bei mir, dann brauchen Sie den weiten Weg nicht runterfinden. Wir kommen nämlich nochmal zum Thema digital gesund.
Wie heißt es?
Herr Ministerpräsident, Hessen ist ja sicherlich der bedeutendste Pharmastandort in Deutschland, vielleicht sogar einer der innovativsten in Europa. Wir sind jetzt sehr gespannt, wie es aus Ihrer Perspektive mit der Gesundheitsindustrie hier noch weitergehen kann. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, Volker Bouffier zum Thema Hessen von der Apotheke Europas zum Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft. Herr Ministerpräsident.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht machen wir es mal so. Ich finde, das macht Sie großartig und charmant. Und das sollten wir jetzt auch mal zum Ausdruck bringen. Sehr geehrter Präsident Wang, verehrte Abgeordnetenkolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne zu Ihnen gekommen und überbringe jetzt mal die Grüße des gesamten Kabinetts, der gesamten Landesregierung. Kollege Al-Wazir hat ja eigentlich schon alles erklärt. Kann ich einen Haken dran machen, sehe ich genauso. Aber ich will mich auch bedanken für die gute Zusammenarbeit, die wir in vielfältiger Form haben. Die Hessischen Unternehmerverbände oder die Vereinigung sind ein wichtiger Partner für uns. Und wir machen eine ganze Menge. Und ich glaube, die Ergebnisse lassen sich sehen. Und ich begreife den heutigen Tag natürlich auf der einen Seite als Impulstreiber, auf der anderen Seite natürlich auch zum Austausch. Und deshalb will ich das gerne aufgreifen, meine Damen, meine Herren. Wir haben gerade die Innovationspreisträger ausgezeichnet und ich gratuliere herzlich dazu. Und ich will das als Stichwort aufnehmen. Innovationsfähigkeit ist die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit. Nur wo Innovation stattfindet, haben wir eine Chance, die Zukunft gut zu gestalten. Klingt banal, ist aber nicht banal. Wenn wir über die Frage reden, Digitalisierung, Medizin, ich komme gleich auf Ihre Stichworte, die waren ja nun wirklich spannend, dann will ich mir schon erlauben, zunächst einmal darauf hinzuweisen, eine Antwort für das Ganze muss immer sein, wie ist eigentlich der Rahmen? Tarek Al-Wazir hat darauf hingewiesen, was sich in dieser Welt gerade alles tut. Und deshalb will ich auf einen Punkt kurz hinweisen, der mir sehr wichtig erscheint. Wir sind jetzt im 30. Jahr nach dem Fall der Mauer, nach dem Zusammenbruch des Sozialismus. Und ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass 30 Jahre später in unserem Land allen Ernstes über die Verstaatlichung von Großunternehmen gesprochen wird, dass immer stärker auch die Forderung erhoben wird, dass wir mit Gesetzen eingreifen in den Markt, dass Mietendeckel und andere sind solche Beispiele. Und deshalb ist das Allererste, dass wir nicht reden, wie die Technik funktioniert. Digitalisierung ist zunächst mal eine technische Entwicklung. Das Ideal der Gesundheit oder gar der Vervollkommenheit, das ist wohl wahr. Also für Gesundheit kann man dankbar sein, ich weiß, wovon ich spreche, manches kann man dafür tun und manchmal hast du Pech. Die Vollkommenheit, es ist ein Ideal, das können wir anstreben. Als Christ weiß ich, dass wir halt unvollkommen sind, aber man kann sich ja trotzdem Mühe geben. Also, da komme ich schon zu. Aber der erste entscheidende Punkt ist, wie ist eigentlich der Rahmen? Geht das wirklich in die Richtung, dass alle Welt schreit, der Staat muss immer mehr tun? Gelegentlich heißt es nicht der Staat, die Politik. Läuft's gut, da hat Tarek Al-Wazir recht und waren es alle anderen. Gibt es irgendein Problem, ist der erste Ruf, die Politik ist gefordert. Das ist sehr verlockend. Gerade in Zeiten, in der so viel sich verändert, in dem wir zum Teil Systembrüche haben, Systemveränderungen. Und ich will ausdrücklich ein Plädoyer halten für die aus meiner Sicht richtige Orientierung, um die es generell geht, nicht nur bei der Digitalisierung, sondern auch bei der Frage, die Sie aufgeworfen haben, der ich nicht ausweichen will. wie können wir 40% Anteil der Sozialabgaben halten in einer sich völlig verändernden Welt? Und deshalb sage ich nochmal, unsere Zukunftsfähigkeit entscheidet sich an unserer Innovationsfähigkeit. Und wo findet Innovation statt? Ich kann mit den klügsten Beamten unter Abwägung aller Gesichtspunkte versuchen, etwas anzureißen, verordnen. Wir sprechen bei vielen Fragen über die Frage, muss Ordnungsrecht nicht viel stärker eingreifen? Denken Sie an die Klimawandelspolitik. Was ist da richtig? Anreize, an die Selbstentscheidung zu appellieren? Oder muss man ein staatliches Oktroi draufdrehen? Im schlimmsten Falle also verbieten. Glauben Sie ja nicht, dass das nicht große Konjunktur hätte. Ich glaube, dass Innovation untrennbar verbunden ist mit Freiheit. Kreativität kann man schlecht verordnen. Man kann wie in China abkupfern und dann irgendwann versuchen, auf die Reihe zu kommen. Das ist nicht unser Gesellschaftssystem. Und deshalb möchte ich schon eine Lanze brechen dafür, dass wir nicht ganz vergessen, auch in Zeiten des Wandels und mancherlei Verunsicherung, die aus meiner Sicht beste Antwort, zwei Dinge zusammenzubringen. Unternehmerische Freiheit, Freiheit, auch Kreativität zum Ausdruck zu bringen, auf der einen Seite und soziale Verantwortung. Die Antwort haben wir schon einmal grundsätzlich gegeben, das war die soziale Marktwirtschaft. Und ich möchte heute schon die Gelegenheit wahrnehmen, sie ist nicht selbstverständlich. Häufig wird das gleichgezogen mit freier Marktwirtschaft und dann auch häufig verhunzt. Wir sollten schon den Mut haben zu sagen, dieses Land ist aus den tiefsten Trümmern heraus in einer grandiosen Weise ein Weltbeispiel geworden für Erfolg und zum Sehnsuchtsland für die ganze Welt. Das war millionenfache Anstrengung, aber es war vor allen Dingen auch ein kluger wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Rahmen. Und den brauchen wir auch für die Zukunft. Und deshalb ist meine erste Antwort für viele Ihrer Fragen, halten wir fest an der sozialen Marktwirtschaft. Sie gibt Freiheit und Kreativität und auch Innovationsfähigkeit und auf der anderen Seite soziale Verantwortung. Nicht der Staat und immer mehr Staat. Er führt zu Unfreiheit. Am Ende führt er zu Bürokratie in bester Absicht und letztlich nicht zu dem, was wir wollen. Ein Leben, das zukünftig lebenswert und zukunftsfähig ist, meine Damen und Herren. Jetzt haben Sie davon gesprochen, also 40% wollen wir als soziale, als Grenze der Sozialabgaben halten. Ich halte das für richtig. Die Lösungsschrauben, die Sie da vorhin genannt haben, die sind spannend. Sie haben vorgetragen, wir müssen längere Arbeitszeiten haben, Lebensarbeitszeit. Vor kurzem hat die Bundesbank einen Bericht vorgelegt und hat gesagt, eigentlich müsste man bis 70 arbeiten. Haben Sie Reaktionen verfolgt? Also, um mal ehrlich zu sein. Aufschrei, unglaublich, Zumutung. Irgendwelche verrückt gewordenen Ökonomen haben sich da wieder ausgetobt. Das kann man jetzt links und rechts beurteilen, wie man will. Was mich viel mehr beschäftigt ist, das ist abgelegt worden nach dem Motto, wir haben schon vieles, da können wir das auch noch dazulegen, es beschäftigt uns nicht. Und ich weiß, was ich jetzt sage. Ich habe die letzten Tage sehr viel Zeit mit dem Thema Grundrente zugebracht, aus unterschiedlichen Gründen. Also, wenn wir ein bisschen mehr über die Fragen reden würden, die auf Dauer wirklich wichtig sind und ein bisschen weniger über das, wo es nur um die Frage geht, wie verteilen wir oder schaffen neue Ansprüche, wäre mir persönlich lieber, meine Damen und Herren. Das will ich sehr deutlich sagen. Und deshalb, wir müssen, auch wenn es unangenehm ist, den Dingen ins Auge sehen. Wir haben eine Bevölkerung, die wird älter und wir wünschen es jedem persönlich. Und der Teil derer, die zukünftig die Leistungsträger sind, wird weniger. Da muss man jetzt kein großer Geist sein, um zu erkennen, das braucht ein paar veränderte Strukturen. Und dann sprachen Sie über eine Veränderung der Struktur im weitesten Sinne im Gesundheitswesen. Das ist eine fabelhafte Sache. Ich weiß gar nicht, wie viele Reformen wir schon in den letzten 20, 30 Jahren hatten. Sie waren jedes Mal das Ergebnis eines unglaublichen politischen Kraftaktes, weil wir ganz unterschiedliche Interessen dort versammelt haben. Damit das nicht so theoretisch klingt. Wir haben und müssen ein Interesse daran haben, dass wir nicht nur die städtischen Zentren sehen, sondern eben auch die sogenannten ländlichen Räume. Und die Politik, die wir uns vorgenommen haben als Hessische Landesregierung, die sie tragenden Fraktionen, ist, dass wir halt nicht nur den Ballungsraum sehen, sondern alles. Und dann bedeutet das zum Beispiel für die Frage der gesundheitlichen Versorgung, dass wir nicht einfach sagen können, naja, Krankenhäuser, die sich in der Regel alle nicht mehr tragen, machen wir einfach zu. Da lade ich Sie herzlich ein, der Bevölkerung das dann zu erläutern. Die finden das fabelhaft. Wir haben viele Beispiele aus jüngerer Zeit, nicht aus der ländlichen Gegend nur, sondern hier mitten im Ballungsraum, wo Krankenhäuser nicht mehr konnten, entweder insolvent waren oder weitere Hilfe brauchten. Das hat viele Gründe. Warum gelingt es so schwer, obwohl wir uns unheimlich anstrengen, Ärztinnen und Ärzte außerhalb der städtischen Zentren dazu zu gewinnen, zum Beispiel eine Praxis, die schon gibt, zu übernehmen? Hat viele Gründe. Wir machen eine ganze Menge. Wir geben Zuschüsse, Darlehen und was weiß ich alles, aber alles mit sehr überschaubarem Erfolg. Wir haben jetzt als jüngste Initiative unsere Hochschulzulassung verändert, damit mehr Menschen die Chance haben, zum Beispiel Medizin zu studieren, auch wenn sie nicht mit 1,0 abgeschlossen haben. Also die Grundvoraussetzungen haben wir, aber am Ende braucht es immer die Menschen, die dann auch diese Entscheidung treffen. Hier wird man, davon bin ich überzeugt, mit Telemedizin und E-Health ein ganzes Stück in der gesundheitlichen Versorgung vorankommen. Aber eins dürfen wir nie vergessen. Digitalisierung und vieles drumherum ist letztlich ein Instrument der Technologie. Die Menschen wollen Menschen. Und deshalb, die Digitalisierung ist menschengemacht und die Auswirkungen ist auch für Menschen gemacht. Und jetzt geht es um die spannende Frage, wie gehen wir damit um? Wir haben in Deutschland nicht diese, ich will jetzt mal sagen, unbekümmerte Fortschritt und Technologiegläubigkeit, wie wir das in anderen Ländern zum Teil haben. Aber wir sind bärenstark bei der Frage, welche Bedenken man aufrechterhalten kann, bevor wir irgendwas Neues machen. Und jetzt muss es doch am Ende darum gehen, wie wir auf der einen Seite die Chancen ergreifen, mutig und bald, und auf der anderen Seite die Gefahren nach Möglichkeit meiden. Und dazu will ich ein paar Bemerkungen noch hinzufügen. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel der Innovationstreiber. Wir haben gerade die Firma Bender aus Grünberg, ein Unternehmen, das ich sehr gut kenne, ausgezeichnet. Und ich war mit Bender im Juli in Kanada. Und die machen unter anderem dort auch diese technische Ausrüstung, elektrotechnische Ausrüstung an den Highways. Und ich war fix und fertig, habe mich gefragt, wie kommen die in Kanada auf die Idee, ein Unternehmen aus Grünberg in Oberhessen, und falls Sie es noch nicht wissen sollten, toll, tolle Gegend, großartig, alles prima, ich komme auch daher, also von daher müssen wir das verstehen. Und also ehrlich gesagt, der Beifall war jetzt mehr höflich und das kann stärker ausfallen. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Es ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass ein mittelständisch geführtes Familienunternehmen in einem weltweiten Wettbewerb in Kanada die dortige Highway-Zuschlag bekommt. Ich finde es grandios. Das ist ja gerade das, wovon wir leben. Und dann wurde eben gefragt, ja, Elektromobilität ist alles gut und schön, aber solange die Infrastruktur nicht da ist, ist das eigentlich schwierig. Nun hatte ich die Freude, gestern Abend beim Mobilitätsgipfel im Kanzleramt dabei zu sein. Ich habe das heute öffentlich gewürdigt, das war gut. Es war auch eine gute Richtung, die wir dort hatten. Wir hatten drei Schwerpunkte. Das eine war, wie kriegen wir die Menschheit dazu, mehr Elektrofahrzeuge zu kaufen. Hat viele, viele Seiten. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das noch mal stärker fördern, damit der Preisunterschied nicht so drastisch ist zwischen einem Elektrofahrzeug und einem normalen Fahrzeug. Also bis zu 40.000 wollen wir da noch mal 50% höhere Leistungen, also Zuschuss geben. Und dann bis 60.000 nochmal 25%. Jetzt können Sie lange darüber diskutieren, ob diese Grenzen sinnvoll sind. Haben wir lange gemacht, ist vergleichsweise wurscht. Hat aber große praktische Bedeutung, denn nur im teuren Autosegment wird Geld verdient. In der Massenware verdienen Sie nichts. Und die meiste Innovation ist natürlich in den teuren Segmenten. Deshalb muss man sich entscheiden, will ich relativ viele Flottenfahrzeuge, gerade der teuren Wagen, zum Elektrosystem bringen, dann wäre es nicht schlecht, man würde diese Grenze wegfallen lassen. Die andere Seite ist natürlich Steuergeld für teure Autos und damit haben Sie diesen Dualismus, das, was eigentlich sinnvoll wäre, können Sie das in der heutigen Zeit politisch, gesellschaftlich vertreten. Das zweite war dann die nationale Strategie für die Ladesäulen. Und dann sollte mal jeder so vortragen, also es war die Automobilindustrie, die Zuliefererindustrie, die mir im Moment am meisten Sorgen macht, IG Metall, Bundesregierung zum guten Teil und fünf Ministerpräsidenten aus den sogenannten Industrie- und Autoländern. Naja, und dann versucht natürlich jeder zu erklären, dass er großartig ist und was wir alle schon machen. Und dann hat die Kanzlerin gesagt, jetzt sag doch mal, wie lange dauert es bei euch im Schnitt, bis so eine Ladesäule wirklich da ist und da einer hingehen kann? Also wenn wir ehrlich sind, haben wir jetzt in Deutschland 1,5 Jahre. Das hat viel mit Baurecht zu tun. Das hat viel mit Eigentumsrecht zu tun, das hat aber auch viel mit der Mentalität zu tun, dass alle irgendwie begeistert sind, dass wir was Neues machen, aber doch bitteschön woanders. Das ist wie mit dem berühmten Windrad. Also alternative Energie finden alle super und natürlich müssen wir mehr Wind machen, also richtigen Wind. 70% der Hessen sagen, oder noch mehr, das muss sein. Ist doch völlig klar, die Masse der Menschen wohnt da, wo kein einziges Windrad steht. Fahren Sie mal durchs Rhein-Main-Gebiet, da werden Sie keins finden. Die Welt ist ziemlich anders, wenn Sie im Odenwald sind oder im Spessart oder in anderen Gegenden, da ist die Begeisterung jedenfalls überschaubar. Also diese Grundproblematik, dass erstmal fast nichts geht, das müssen wir überwinden. Dazu haben wir einiges beschlossen, wollen wir sehen, was dabei herauskommt. Und das Dritte, eine nicht ganz einfache Angelegenheit. Wenn Sie ein hochkomplexes Motorensystem verändern mit großartigen Fachkräften in eine relativ technologisch einfache Welt und die Elektromotoren sind das Einfachste, was es überhaupt gibt, dann fallen viele Arbeitsplätze weg. Und jetzt geht es um die spannende Frage, wie kriegen wir diese Brücke, dass diese Menschen nicht ins Loch fallen, mit Qualifizierung und anderen Dingen mehr. Darum ging es gestern, wir werden das weiterführen und es trifft auch uns. Wir sind eine der Zentren, gerade im Bereich der Zulieferindustrie. Verzeihen Sie den Ausflug, aber es passt zum Stichwort Innovation. Nun zur Medizin bzw. Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsindustrie. Die Gesundheitsindustrie, Sie haben die Stichworte genannt, ist eine unserer großen und starken. Über 10 Milliarden setzen wir dort um. 90.000 Menschen sind da beschäftigt. Und alleine das wäre schon ein Grund, dass wir unser politisches und gesellschaftliches Augenmerk sehr stark darauf lenken. Tun wir auch und nicht erst seit gestern. Wir haben im Jahre 2013, und ich kann allen heute noch mal Danke sagen, die damals mitgemacht haben, die Gesundheitsinitiative oder die Initiative Gesundheitsindustrie Hessen gegründet. Einmalig in Deutschland bis heute. Da sind dabei die Industrie, da sind dabei die Hochschulen, da ist dabei die Gewerkschaft und das Land. Und seit dieser Zeit arbeiten wir dort sehr eng und mit großem Erfolg. Wir haben eine ganze Fülle von Innovationen auf den Weg gebracht, die sich auch auszahlen. Und diese ganze Wertschöpfungskette, die ist auch dabei und das gibt es so in Deutschland nirgends. Wir haben zum Teil die universitäre Forschung, wir haben die industrielle Forschung, das vernetzen wir, wir haben den, wenn Sie wollen, den Staat dabei und wir haben die Arbeitnehmer und Wir sind auch sehr stark mit mittelständischen Unternehmen dort vertreten. Das hat uns befähigt, frühzeitig manche Entwicklung aufzunehmen, von der wir heute profitieren. Und ich will Ihnen einfach sagen, wenn Sie sehen, Hessen war mal die Apotheke der Welt, das hat sich ein bisschen verändert. Heute ist der wichtigste Pharma-Standort in Europa Irland, also der größte vom Umsatz her. Aber der innovativste und der innovativ treibendste Standort ist immer noch Hessen. Die Pharmaindustrie ist für uns besonders spannend und wichtig. Sie hat die höchste Wertschöpfung, sie hat einen hohen Beschäftigungsgrad. Aber auch das gehört zur Wahrheit, sie ist extrem exportorientiert, bis zu 80%. Und das, was da gerade international passiert, und Sie kennen das, ich habe es oft genug gesagt, es gibt nichts, was ein Land wie Hessen nicht bedenken muss für die Frage, was auf dieser Welt los ist. Wir leben vom Export und es gibt kein Dorf in Hessen, kein einziges, das zum Beispiel von der Frage, was passiert zwischen USA und China, wie geht es weiter auf der Welt mit dem Welthandel, wo wir uns in Deutschland auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, wenn ich an Kanada und anderes denke. Das hat immer direkte Auswirkungen und in der Pharmabranche kann man das wunderbar zeigen. Deshalb haben wir unsere Aufgabe immer so verstanden, diese Branche politisch zu unterstützen. Das reicht von vielen, vielen Einzelinitiativen bis hin zum Beispiel zu der Frage, ist das als Forschungsstandort noch möglich hier bei uns? Dort haben wir immer gesagt, jawohl, wir verbieten nicht wie an anderen Stellen. Und wir geben, so gut wir können, dort Unterstützung und wir haben eine Reihe von wirklich interessanten und gemeinsamen Projekten auf den Weg gebracht. Und deshalb, das läuft jetzt im sechsten Jahr sind wir gerade und das ist ein echtes Erfolgsmodell, das wollen wir fortsetzen, dafür bin ich sehr dankbar. Wenn Sie zwei Beispiele einfach mal nehmen, eher grundlagenorientiert und einmal ganz praktisch und damit auch zu dem Stichwort Digitalisierung. Wir haben eine gemeinsame Initiative, das nennt sich das Forschungsvorhaben Translationale Medizin und Pharmazie, ganz bewusst auch Pharmazie an der Goethe-Universität, wo wir mit unserem LOEWE-System, also diesem hessischen besonderen Wissenschaftsförderungssystem, allein als Land über 40 Millionen reingehängt haben, weil wir glauben, dass dort Zukunft entsteht. Und die Verbindung ist eben aus Grundlagenforschung über anwendungsorientierten zu marktfähigen Produkten zu kommen. Das ist immer eine der größten Herausforderungen. Das ist ein Beispiel, ich könnte viele andere nehmen. Und wenn Sie mich fragen, was kann denn Digitalisierung so ganz praktisch auch noch bringen, dann nehme ich Ihnen ein anderes Initiative. Wir haben angefangen, und das läuft auch ganz gut, den Katastrophenschutz und die Rettungsdienste zu digitalisieren, was praktisch bedeutet, wenn ein Unfall, wenn irgendwo etwas geschieht, dass schon in diesem Fahrzeug, wo die aufgenommen werden, mit modernster Technologie alle Daten aufgenommen werden, Untersuchungen gemacht werden, in die Klinik direkt durchgehen, die können eine Art Ferndiagnose machen und die können auch alles vorbereiten, damit man gleich weiß, was zu tun ist. Das spart Geld, das spart großen Aufwand und in mancherlei Hinsicht vielleicht rettet es auch Leben. Das kostet auch Geld, aber das sind praktische Dinge, die wir aus diesen Bereichen entwickelt haben. Und ich glaube, das zeigt, dass man etwas, was uns auch wichtig sein muss, auch rüberbringen kann. Wenn man über Digitalisierung spricht, jeder nutzt das, jeder hat ein Handy und ähnliches mehr. Und trotzdem sind Menschen nicht uneingeschränkt begeistert. Sie begegnen dem Ganzen mit einer gewissen Reserve und auch Verunsicherung. Bei Industrie 4.0 und vielem anderen kann man das sehr leicht verstehen. Wenn Arbeitsplätze gefährdet sind, fragt sich mancher, was wird aus mir? Schaffen wir diese Transformation? Das, glaube ich, muss man niemandem groß erklären. Aber es gibt dann auch einen zweiten Bereich, den kann man so eher beschreiben mit Big Brother. Sie haben vorhin gesagt, wir haben die große Chance, durch Verbindung von Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist die einfache Umschreibung der elektronischen Patientenakte. Sie haben darauf hingewiesen, in Skandinavien gibt es das. Die haben ein völlig anderes Verhältnis zu privaten Datenschutz. Das kann man für richtig oder kann man für falsch halten, das ist aber bei uns anders. Ich finde es jetzt auch kein Erfolgsprodukt, dass wir an dieser elektronischen Patientenakte seit 20 Jahren rumrühren. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass so viele Player dort unterwegs sind, die sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben. Jetzt wollen wir es auf die Reihe bringen und wenn ich es richtig im Kopf habe, am Donnerstag ist im Deutschen Bundestag die Gesetzeslesung zu einem Gesetz zur medizinischen Informatik. Herr Spahn erklärt uns immer, passt mal auf, wenn wir die Grundvoraussetzung schaffen, aber auch die Verpflichtung, dass viele Dateninhaber, Krankenhäuser, Ärzte und so weiter, die an eine Zentrale geben, die dann auch genutzt werden kann von Forschung und Ähnlichem mehr, dann haben wir die Chance, dass wir aus der Masse der Daten Dinge erkennen können, die sich bisher so noch gar nicht ergeben haben und wo wir Erkenntnisse sammeln, die uns wieder in den Stand versetzen, Krankheiten zu kurieren oder Schmerzen zu lindern oder auch frühzeitig zu erkennen, das war ja ein ganz starker Approach, dass Sie gesagt haben, Vorsorge, Dinge zu erkennen, die uns in den Stand versetzen, Menschen frühzeitig in entsprechender Weise zu betreuen. Ich glaube, dass das richtig ist und trotzdem werden Sie am Donnerstag erleben, wenn überhaupt, geht es nur ganz knapp durch, weil eine beachtliche Zahl sagt, das ist uns unheimlich, das ist George Orwell, das ist der gläserne Bürger. Das muss man ernst nehmen. Sie haben vorhin berichtet von Ihrem morgendlichen, wirklich beeindruckenden sportlichen Aktivitäten. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. In der Versicherungswirtschaft wird sehr ernsthaft darüber nachgedacht, ob man nicht Tarife schafft, die unter dem Fachwort Self-Tracking laufen. Dann können Sie also, dann haben Sie bestimmte Sensoren, Daten, dann, je nachdem, was Sie tun, wie Sie leben, errechnet sich ein bestimmter Vervielfältiger und daraus ergibt sich irgendeine Summe X und dann können Sie einen Tarif wählen. Also, je gesünder und bewusster Sie leben, umso preiswerter. Das ist nicht blöd. Der Nachteil ist natürlich, Ihre Versicherungsgesellschaft hat, wie das Beispiel Walmart, sehr viel früher alle Daten über Sie, als Sie vielleicht selbst. Wollen wir das? Da bin ich sehr vorsichtig. Und deshalb geht es auch darum, dass wir neben der technologischen Ausrüstung, die natürlich einen Start machen muss, Stichwort Breitbandversorgung und was wir alles machen und wo wir auch ganz gut vorankommen, soweit wir nicht aus vielerlei Gründen daran gehindert sind, aber auch da geben wir viel Geld aus, aber da kommen wir voran. Die technische Voraussetzung, die rechtlichen Rahmensetzungen, das ist Sache der Politik. Die Frage, sollen wir das tun, was wir können? Oder können wir auch darauf verzichten, etwas zu tun, was man tun könnte, aber vielleicht nicht tun sollte? Das mündet ein in die von Ihnen auch zitierte Fragestellung, wie weit kann man gehen? Was muss sein in einer digitalisierten Medizinwelt? Was sollte sein und was kann sein? Wie kann ist relativ einfach beantwortet. Wenn Sie jemanden fragen, Schönheitsreparaturen, wollen wir das als Gemeinschaft bezahlen, sagt jeder, nee, kannst du vergessen. Die Frage in der Vorsorge, wie weit ist es eigentlich jedem selbst zuzumuten, dass er da was tut? Anreiz, bessere Tarife, sollte man tun. Und dann ist die Frage, was muss sein? Was muss sein, um zu vermeiden, dass es eine Zweiklassenmedizin gibt? Dass in Stadt und Land ein hohes Niveau beherrscht? Dass wir in der Lage sind, eine unglaublich rasante medizinwissenschaftliche Entwicklung frühzeitig zu erkennen? Und damit der von Ihnen gestellten Frage, gesund oder vollkommen, wenigstens annähernd eine Antwort zu geben. Das ist untrennbar damit verbunden mit der Frage, was sollen wir, selbst wenn wir es technisch können. Dazu versuchen wir auch in Hessen Antworten zu geben. Frau Professor Sinemus, die neue Digitalministerin, hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gestern gerade den Vertrag unterzeichnet. Wir haben gestern ein hessisches Kompetenzzentrum für verantwortete Entwicklung in der Digitalisierung gegründet. Das machen wir nicht als Kabinett, sondern das machen wir mit der Universität in Darmstadt als Kernzelle, damit wir auf der einen Seite die Wissenschaft dabei haben, auf der anderen Seite aber auch Verantwortung, was geht. Davon versprechen wir uns einiges. Das Ganze wird sich dann erweitern. Sie haben das Stichwort künstliche Intelligenz angesprochen. Wir haben vereinbart, dass wir 20 Professuren zur künstlichen Intelligenz jetzt zusätzlich ausschreiben. Wir laden alle hessischen Hochschulen dazu ein. Ich möchte, dass die nicht nur im Elfenbeinturm sitzen, sondern auch aufs Engste vernetzt sind mit der Praxis. Deshalb werden wir mit den Wissenschaftsgesellschaften Leibniz, Fraunhofer und anderen eine enge Beziehung haben und bauen eines dieser Institute nach dem anderen auf. Kostet alles relativ viel Geld, ist nach meiner Überzeugung aber gut investiert, weil Forschung, verantwortete Forschung und Anwendung, darin liegt unsere Zukunft. Und deshalb will ich noch einmal zurückgreifen. Wenn Sie eine Bevölkerung haben, die so im Gefühl ist, dass so viel sich ändert und irgendwie alles immer schneller, dann muss man, wenn man kann, den Menschen das Gefühl geben, wir wissen, wo wir hinwollen, wir haben eine Orientierung und pass mal auf, wir machen das nicht für uns oder für wen auch immer oder die Industrie, sondern du könntest selbst etwas davon haben. Und darin sehe ich die große Chance in dieser Kombination von Digitalisierung und individualisierter Medizin. Das kann jeder Mensch ein gutes Stück verstehen. Wenn er selbst oder seine Angehörigen aufgrund der Nutzung der Digitalisierung und der Öffnung für die Chancen, die sie uns bietet, für sich und seine Familie oder die Menschen, die einem nahe sind, gesundheitlich profitiert, dann hat er auch einen Nutzen. Und dann kriegen wir das, was wir brauchen und was politisch häufig so schwierig ist. Veränderung braucht Akzeptanz. Ohne Akzeptanz können Sie nur ein Oktroi machen. Das bricht früher oder später, weil es die Leute entweder nicht machen oder weil dann der Deckel abgeht. Und deshalb Akzeptanz durch Einsicht und Einsicht durch gute Beispiele. Ich habe mir erlaubt, einige wenige zu nennen, man könnte noch eine ganze Menge mehr nennen. Wenn wir gute Zukunft haben und das wollen wir haben, müssen wir ein starker wirtschaftlicher Standort bleiben. Deshalb ist die Gesundheitsindustrie für uns eine Perle, die wir weiter pflegen und wo immer es geht, auch unterstützen. Und Heinz-Walter Große ist ein Kenner auf all diesen Feldern. Er war von Anfang an dabei. Ich kann mich nur bedanken dafür. Und wir haben Weltfirmen bei uns. Darauf sind wir stolz. Wir haben aber auch sehr viele Mittelständler und manchmal auch kleine, die unglaublich innovativ sind. Meine Damen, meine Herren, die Frage war gesund oder vollkommen. Also gesund, da wollen wir uns bemühen. Die Vollkommenheit ist ein weites Ziel. Was kann das Ziel der Politik sein? Wirklich nochmal, Chancen nicht zerreden, Risiken ehrlich ansprechen und einen Kompass finden, wo die Menschen das Gefühl haben, die dort oben beschäftigen sich nicht dauernd mit sich selbst, sondern sie haben einen Kompass, der nicht nur reicht für die nächsten 2 Monate oder 1,5 Jahre, dann ist die Bundestagszeit rum, sondern wir reden, wie die nächste Generation leben soll und möglichst die übernächste auch. Und mit Verlaub, für uns wäre es auch nicht schlecht, wenn es gut weiterginge. Deshalb, das Ziel muss sein, uns stark zu halten, uns zukunftsfähig zu halten und damit hier den Menschen ein Leben zu ermöglichen, dass sie gerne hier leben, dass sie gut leben. Und ich bin überzeugt, mit den Mitteln der Digitalisierung werden wir weder das ewige Leben bekommen, noch wird alles schön. Aber wir haben alle Chancen, dass es gut und vielleicht sogar besser wird. Herzlichen Dank.